Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge Finance and Feelings. Ich bin Anissa, Host dieses Podcasts. Während Frauen erst seit einigen Jahren langsam als eigenständige Kundinnengruppe bei Finanzbildung oder Finanzprodukten mitgedacht werden, ist das für viele andere Personen noch nicht der Fall. Frauen mit Migrationsgeschichte, lesbische Frauen oder Transfrauen erleben nochmal ganz andere Herausforderungen, Barrieren und Diskriminierungen im Umgang mit ihrem Geld. Ich wusste zum Beispiel nicht, wann eigentlich der Equal Pay Day für Frauen mit Migrationsgeschichte in Deutschland ist oder wieso Transpersonen keine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen. Deshalb spreche ich heute mit Alexandria Gessner. Sie ist Aktivistin und Speakerin für Diversity und LGBT+-Themen und arbeitet als Führungskraft bei einem Fintech, der Solaris. Alex wohnt südlich von Frankfurt am Main, arbeitet aber in Berlin und macht wahnsinnig viel Sport. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch und danke dir jetzt schon mal, Alex, dass du mir so viel beibringst bei diesen Themen. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin. Danke dir.
Ich habe ja gerade schon gesagt, du arbeitest bei einem Fintech und bist Aktivistin für Diversity und Inclusion. Wie kam es zu diesem beiden und auch noch gerade dieser Kombination?
Ja, ich hoffe, ich kann den Titel Aktivistin wirklich für mich beanspruchen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man das so aus einem gesicherten Bürojob rausmacht, hat das nicht die gleiche Fallhöhe wie Leute, die sich ehrenamtlich und fulltime um Aktivismus kümmern.
Stimmt.
Aber ich versuche dir mal gerecht zu werden. Bei mir war das so, ich hatte jetzt nicht den Kindheitstraum, dass ich mal im Banking-Bereich arbeiten möchte, wenn ich groß bin, wie viele andere Banker. Und tatsächlich hat sich das bei mir alles eher so zufällig ergeben.
Okay.
Das ist jetzt eine sehr, sehr lange Geschichte. Die geht damit los, dass ich nach dem Abi mit 500 Euro ohne Job, ohne Wohnung nach England gegangen bin. Eigentlich für ein Jahr, dann viel länger da geblieben bin. Und die endet dann damit, dass ich dann insgesamt 12 Jahre bei Amex, American Express, einem Kreditkartenunternehmen gearbeitet habe. 4 davon in England, den Rest in Deutschland. Und jetzt bei Solaris gelandet bin, einer Tech-Bank. Und das mit dem Finanzwesen irgendwie so Kleber an mir hängen geblieben ist.
Okay.
Und beim Thema Diversity war es ähnlich ungeplant.
Okay.
Ich war definitiv in meinen frühen 20ern, war ich eine dieser Frauen, die der Meinung waren, so Quote ist Quatsch, das will ich nicht. Wenn ich hart genug arbeite, dann erreiche ich alles. Ich bin die, bei der es anders läuft. Und Diskriminierung, das gibt's doch hier gar nicht mehr. Es ist ein bisschen peinlich, das jetzt zuzugeben, dass ich das mal gedacht habe, aber es war definitiv so. Und seit ungefähr, Mitte 30 und seit ungefähr 12, 13 Jahren bin ich auf dieser Reise, auf dieser feministischen Reise, weil ich glaube, es ist eine Reise, die ein Leben lang geht und da gibt es kein Ankommen. Und es ist ein bisschen wie ein Schalter, den man umlegt. Mhm. Man kann zwar das Licht auch wieder ausmachen, aber man weiß halt trotzdem, was man gesehen hat.
Total.
Und man kann es nicht mehr nicht sehen. Und es ist manchmal unangenehm. Es ist manchmal wirklich unangenehm, weil man extrem viel Hass auch erfährt und extrem viel Gegenwind. Das ist eigentlich schon zu euphemistisch. Es ist nicht immer leicht. Es ist manchmal wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Aber es geht gar nicht mehr, sich nicht für in dem Fall jetzt nicht unbedingt Diversity, aber Inclusion und Equity einzusetzen. So ist das irgendwie gekommen.
Ich kann das mit diesem Schalter total nachvollziehen. Das ist ja auch so eine Wissenssache, ne? Ja. Je mehr man liest, versteht, auf einmal Begriffe kennt, die Sachen beschreiben und so, denkt man die ganze Zeit, fuck, 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 das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch total krass. Und hundertprozentig kann ich nachvollziehen, dass man diesen Schalter nicht wieder umlegen kann, weil je mehr man lernt und versteht, desto größer wird das Problem ja eigentlich.
Das ist ein Privileg eigentlich auch, ne?
Ja,
so,
voll.
Also wir lernen über Dinge, die Lebensrealität für viele, viele Menschen sind. Und wir sind eher so die, oh mein Gott, das gibt es, das ist ja furchtbar, wir müssen etwas tun.
Ja, voll. Genau, und deshalb ist es wichtig, dass wir was tun, die vielleicht nicht von einem konkret in ihrem Alltag besprochen sind. Im Vorgespräch zu der Podcast-Folge hast du ja zum Beispiel auch erzählt, dass deine Familie zwar eine Migrationsgeschichte hat, du aber zu dem anderen Land gar keinen Bezug hast.
Genau, also meine Mutter ist Deutsche, also eigentlich kommt meine Familie ursprünglich mal aus Schlesien, und was damals Schlesien war, und mein Vater ist Syrer. Ich habe aber von diesen beiden Herkunftsländern, Deutschland und Syrien, nur eine Verbindung zu Deutschland.
Okay.
Ich bin in der DDR geboren und meine Mutter ist dann mit mir nach Süddeutschland geflüchtet. Da war ich, also nicht 7, 8, 9 Monate alt. Mein Vater aber musste kurz nach meiner Geburt zurück nach Syrien. Aufenthaltsgenehmigung, was weiß ich, wie das damals hieß, Titel, war aber abgelaufen. Und meine Mutter hat dann immer erzählt, dass sie die Vermutung hatte, dass entweder die DDR oder Syrien damals Briefe abgefangen hat, nicht zugestellt hat. Denn immer wenn was kam, hat sie gesagt, so, er nimmt hier Bezug auf was, was er mir angeblich im letzten Brief erzählt hat. Oder nicht angeblich, wahrscheinlich schon. Aber den habe ich nie bekommen.
Oh, crazy.
Was ist da los? Oder es haben Teile von Briefen gefehlt. Und so ging dann der Kontakt verloren. Meine Mutter war dann alleinerziehend in Süddeutschland. Wir haben in einem super, super kleinen Dorf gelebt. Ja. Da gab es keine anderen SyrerInnen oder HalbsyrerInnen. Und ich bin also komplett ohne Berührungspunkte zur syrischen Kultur oder den Traditionen meiner syrischen Familie aufgewachsen. Was aber meinem Umfeld komplett egal war, denn mein Gesicht ist ganz offensichtlich nicht biodeutsch. Meine Hautfarbe ebenso. Und wie gesagt, kleines Dorf. Ich bin von außen rassifiziert worden. Man hat versucht, zum Beispiel meine dreckige Haut sauber zu waschen. Die wurde einfach nicht heller und weißer. Die ist immer so schmutzig, also dunkel geblieben. Und ja, damit bin ich aufgewachsen. Also das wurde schon, ich wurde anders behandelt. Mir wurde vollkommen klar gespiegelt, ich bin eine Minderheit, ohne dass ich den Bezug dazu aber wirklich selber hatte.
Krass. Kannst du für uns nochmal grundlegend erklären, was Diversity, Equity und Inclusion für dich bedeuten und wieso Feminismus grundsätzlich auch all das inkludieren sollte?
Ja, gerne. So Vielfalt, Diversity, das sage ich immer so, da braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich weiß, dass das so der Überbegriff ist, mit dem sich auch viele Unternehmen so schmücken. Aber Diversity, Vielfalt ist eigentlich ist ganz natürlich. Die existiert einfach. Da muss man gar nichts für tun. Die existiert und Punkt. Gleichberechtigung, Equity ist, dass wir meiner Meinung nach unabhängig unserer Herkunft, sozialen Status, Geschlecht, Alter, Behinderung, was es noch für andere Dimensionen gibt in Diversity, dass wir alle die gleichen Chancen haben. In Deutschland ist ein tolles Beispiel dafür. Die Leute sagen immer, ja, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Also die Leute sagen immer, es war auch schön. So was sage ich eigentlich nie. Es gibt Leute, von denen hört man dann mal.
Richtig.
Doch alle längst gleichberechtigt. Es gibt auch ein ganz tolles Buch mit gleichem Titel. Und gerade beim Thema Bildung in Deutschland sehen wir, dass es eben nicht so ist, dass alle die gleichen Chancen haben, unabhängig vom Elternhaus. So, das ist Gleichberechtigung an der Stelle. Und Inklusion bedeutet für mich, dass diese Vielfalt, die es einfach gibt und verschiedene Menschen, die vielfältige Hintergründe haben, mit an Tischen sitzen, an denen Entscheidungen getroffen werden, an denen Produkte gebaut werden, an denen vielleicht politische Weichen gestellt werden. Das ist Inklusion für mich. Und für Feminismus ist das deshalb wichtig, weil leider der Feminismus historisch nicht immer intersektional war und es auch bis heute noch nicht ganz ist. Beispiel Wahlrecht, ja, die Frauenbewegung, nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, konzentrierten sich auf, ne, sowas wie Frauenrechte, die heißen Zugang zu Bildung, Arbeit, natürlich Wahlrecht, und schlossen aber in Deutschland die Frauen aus den Arbeiterklassen komplett aus. Und natürlich auch andere migrantisierte Gruppen, marginalisierte Gruppen, die wurden einfach komplett ausgeschlossen davon. 1907 gab es dann irgendwie in Stuttgart, habe ich Deutsch nicht gelesen, gab es eine Frauenkonferenz und da durften nur Delegierte von zivilisierten Nationen zugelassen werden.
Gott.
Was nicht so zivilisiert war, waren afrikanische und asiatische Länder, also Mehrheit der Welt. Und das ist deshalb, also dieses Thema ist deshalb für Feminismus so wichtig, weil Feminismus ja eigentlich nur bedeutet, wir wollen gleiche Rechte, gleiche Chancen für alle, unabhängig von egal welchem Hintergrund.
Genau.
Und das geht natürlich, also wenn wir alle sagen, dann müssen wir auch alle meinen. Das geht ja nicht anders.
Voll, auf jeden Fall. Wir wollen ja heute über die Aspekte sprechen, die beim Thema Frauen und Finanzen hinten überfallen, weil Frauen und Finanzen eben auch meistens meint, die Frauen, die weiß sind, die in Heterobeziehungen leben, die keine Behinderung haben, so wie ich selbst zum Beispiel auch. Wieso ist diese Sichtweise so beschränkt? Warum ist es auch bei dem Finanzthema wichtig, dass man da intersektional denkt?
Ich finde, die Frage beschreibt es schon so wahnsinnig gut, ne? Also Frauen, das ist ungefähr 51% der Weltbevölkerung. Das ist kein so einzelnes Segment, ne? Das ist nicht ein Kundensegment. So wie,
nein.
Keine Ahnung, BMW-Fahrer, Akademiker, 50 bis 60 Jahre alt. So, das ist ein Kundensegment. Verheiratet vielleicht noch. Frauen werden ganz oft wirtschaftlich, auch im Produkte, sein immer noch so als Nische gesehen. Mhm. Irgendwie so, ne? Frauenprodukte sind so Nischenprodukte.
Das ist so krass, ja.
Zum Beispiel bei so InvestorInnen-Sendungen, ich sage jetzt extra keine Namen, wann immer da ein Produkt kommt, was irgendwie weiblich gelesen ist, ja, ob das jetzt der tolle neue BH ist, wo die Träger nicht eindrücken, oder irgendein tolles Hormonpräparat, dann sehen wir ganz oft bei männlichen Investoren so ein Zurückschrecken. Ganz oft sagen die, ja, das ist nicht mein Thema, damit kenne ich mich nicht aus. Und ich sitze regelmäßig vorm Fernseher und klatsche mir so an die Stirn und denke, ja, ist halt ein Riesenmarkt, ja. Auch 51% der Menschen, die in Deutschland leben, sind Frauen. Das ist ein Riesenmarkt. Wie kann man den immer nur so als Nische abtun oder als Unterkategorie? Naja, wie du sagst, in der Finanzindustrie ist es ganz ähnlich. Und es ist deshalb beschränkt, wir brauchen es gar nicht mal auf Frau einschränken, wir können es auf weiße Menschen einschränken. Was glaubst du, wie viele Menschen weltweit in Anführungszeichen weiß sind?
Oh Gott, gute Frage. Ich würde mal sagen, 15%? 20?
Ist das gut? Das ist voll die Fangfrage, weil es gibt irgendwie keine richtig gute Antwort darauf.
Okay. Auch
ChatGPT wusste es nicht weiter. Also es gibt mehrere Antworten. Es schwankt immer so zwischen 10% und 20%, je nachdem, welche Quelle man heranzieht. Das ist halt jetzt nicht so viel.
Nein,
ne?
Nein, überhaupt nicht.
Und das ist dann natürlich ein Problem, wenn man so beschränkt denkt, weil dann entwickelt man nur Lösungen für diese 20%. Und das in einem, hier in der Industrie und jetzt für uns in Deutschland auch noch in einem Land, das sowieso für Innovation und ganz vorne mit dabei sein bekannt ist, ist natürlich ein Riesenproblem.
Wie fühlt sich für dich persönlich denn der Umgang mit so Finanzthemen, Investieren, Altersvorsorge und sowas an? Und wie bist du mit Finanzbildung sozialisiert worden?
Stimmt, muss ich mich komplett blank machen, ja. Ich arbeite 100.000 Jahre im Banking so ungefähr und bin kein klassischer Banker. Ich komme aus sehr, wirklich sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Was ich also kann, seit ich, keine Ahnung, 7 bin oder so, ist mit Geld haushalten.
Ah, okay.
Ich kann super budgetieren, die ersten Excel-Sachen, die ich gelernt habe, einfach weil sie für mich Sinn gemacht haben, nicht weil man es mir in der Schule beigebracht hätte, da ging es nur ums Budget. Mhm. Ich konnte gerade in meinen frühen Wochen in England konnte ich mit 10 Pfund, was weiß ich, 12 Euro, konnte ich 2 Wochen einigermaßen überleben.
Crazy.
Das ist kein wahnsinnig gutes Leben, aber das kann ich, ne? Ich bin absoluter Budgetfuchs. Was ich aber sehr spät gelernt habe, erst vor, ich weiß gar nicht, 6, 7 Jahren, ist Geld anlegen. Mhm. Bis ich ungefähr 28 war, hatte ich bis auf so einen Wohlfühlpuffer von, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro, hatte ich gar nichts, was ich hätte anlegen können. Also es wäre davor rein theoretisches Wissen gewesen. Ich bin nicht so aufgewachsen, dass wahnsinnig viel Geld übrig war. Und dementsprechend wurde da bei uns zu Hause auch nicht viel drüber gesprochen. Es war einfach, das spielte keine Rolle. Mhm. Und auch in der Schule wurde das Thema Geld wenig bis gar nicht thematisiert. Und erst als ich dann aus England zurückgekommen bin, 2012, also auch erst ein paar Jahre danach, war mir klar, dass das mit der Rente jetzt für mich nicht so ein berauschendes Fest werden wird, dass ich auch nicht irgendwie auf ein großes Erbe irgendwo hoffen kann, was mich da rausrettet, und dass ich langsam anfangen muss, Geld nicht nur zurückzulegen, sondern wirklich auch anzulegen. Und erst in diesen, 4, 5, 6 Jahren habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt, habe gemerkt, dass ich bei vielen Sachen einfach wirklich gar kein Interesse habe. Wirklich, ich kann mich in so viele Sachen reinarbeiten, aber es ist mir einfach so egal. Und ich habe dann nach dem 20. Rürup-Angebot im Kleingedruckten irgendwann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, habe bestimmte Sachen outgesourced, die mache ich nicht selber, ja. Die lasse ich machen, aber immerhin passieren sie. Und ich habe so meine Nische entdeckt, die für mich interessant ist oder wo ich mich halbwegs für begeistern kann. Das ist aber tatsächlich für mich wahnsinnig spät in meinem Leben erst passiert.
Okay. Und wenn wir noch mal kurz bei deiner persönlichen Sicht bleiben, welche Erfahrungen hast du gemacht mit Finanzinstitutionen, mit BeraterInnen, als jemand, die mit einer Frau verheiratet ist?
Ich würde gerne sagen, nur gute.
Okay.
Ich würde gerne Lanze brechen für die, warte, jetzt muss ich kurz durchzählen, die 4, 5 großen Banken oder Verbände, die man in Deutschland kennt. Ist also keine keine Erfahrung, die man so ganz leicht nur einer Bank zuordnen kann, sondern tatsächlich durch die Bank weg habe ich eher nicht so gute Erfahrungen gemacht und vermutlich eine Erfahrung, die viele Frauen so haben, unabhängig davon, ob sie überhaupt verheiratet sind oder mit wem. Und das war, dass ich wahnsinnig oft nicht ernst genommen wurde, ja. Dass es so belächelt wurde, so, ach, sie wollen anlegen, ach, nur 1000 Euro, ach, wissen Sie, dann lassen Sie es doch gleich. Oder Thema Immobilie, wir haben uns vor ein paar Jahren eine winzig kleine Eigentumswohnung finanziert und da musst du ja gefühlt Unterlagen wie bei einer Doktorarbeit irgendwie abgeben. Und es war also aus diesen Unterlagen, auch den Stammdaten, die ja jede Bank erhebt, war sehr deutlich, dass wir beides Frauen sind. Und obwohl das so war, wurde ich ganz oft gefragt, ob nicht mein Mann lieber zu einem Termin vorbeikommen möchte, um die Finanzdinge zu regeln. Als wir dann irgendwann gemerkt haben, dass wir zwei Frauen sind, ob wir wirklich verstanden haben, wie das mit der Zinsrechnung funktioniert.
Krass.
Das ist auch ein bisschen eine philosophische Frage mit den Zinsen. Ja, müssen wir mal ganz ehrlich sein. Wer versteht wirklich Zinsen und Zinseszinsen, möchte ich mal an meiner Stelle fragen. Aber das Geilste war eigentlich, die Wohnung war nicht für uns zum selber drin wohnen, sondern so eine Anlage, ne, für passives Einkommen. Und wir hatten dann einen Baugutachter hingeschickt, weil wir uns einfach null auskennen damit, was da wichtig ist, worauf man achten muss. Das wusste die Bank auch und die schicken ja dann auch immer noch ihren eigenen Gutachter meistens hin. Und oder Gutachterin, möchte ich an der Stelle sagen. Und trotzdem haben die uns total drauf gedrängt, uns selbst ein Bild zu machen, dahin zu fahren. Das ist in Norddeutschland, das ist wirklich weit weg von uns. Und dann haben sie gesagt, also niemand kauft eine Wohnung, die er nicht selber gesehen hat. Und dann später das Gespräch mit Freunden rausgefunden, sehr viele Leute machen das. Das ist super, super üblich. Wir denken mal an ganz reiche Leute, die fahren da auch nicht hin und gucken sich immer alles an.
Stimmt.
Und es hätte für uns gar keinen Unterschied gemacht, ob wir jetzt da hingefahren wären und die Tapete angestarrt hätten oder nicht. Das hätte uns null was gebracht. Wir haben sie ja nicht ungesehen gekauft. Also halt immer so von oben herab. Und das Ergebnis war, dass wir uns einfach eine andere Bank dann gesucht haben und mit denen überhaupt gar keine Geschäfte mehr machen.
Und das wäre so schön, wenn das die Banken schnallen, dass man sich dann einfach jemanden anderen sucht, weil es gibt zum Glück die Vielfalt.
Und die Bankberater auch, ne? Also es gibt auch unabhängige Bankberater. Es war bei der privaten Rentenvorsorge, stopp mich, wenn ich zu viel labere, war es genauso, ja. Ich gehe da ja hin, weil ich wenig bis keine Ahnung über das Thema habe. Ich möchte mich da gerne beraten lassen. Und da war das so, dass drei verschiedene Bankberater, ich habe viermal gewechselt, bis ich jemanden gefunden habe, der nicht ja so von oben herab beraten hat, der so Wissen vorausgesetzt hat, so wie, sie wissen nicht, aus was sich der und der ETF zusammensetzt. So, nee, wenn ich das wüsste, hätte ich wahrscheinlich selber irgendwas gemacht und wäre nicht hier für eine Beratung. Und da wird so Wissen vorausgesetzt oder als grundlegend dargestellt, was ich glaube, neben mir viele Leute in Deutschland nicht haben. Und dann wird man, es wurde mehr oder weniger oft gesagt, ja, dann lassen Sie es doch lieber, wenn Sie es nicht verstehen.
Krass.
Und das finde ich schwierig.
Auch ein Euphemismus wieder. Du hast ja gerade mit dem Futura-Netzwerk der Solaris eine Studie durchgeführt und dabei einen Schwerpunkt auf die Sichtweise von Frauen mit Migrationsgeschichte gelegt. Was haben diese Frauen erzählt? Was erleben sie im Umgang mit Finanzthemen?
Genau, also was sehen wir da? Wir sehen ein bisschen eine andere Nutzung von Finanzprodukten. Wir sehen eine viel höhere Kreditkartennutzung als so bei der typischen deutschen, nicht migrantisierten Frau, die ja, wie wir vorhin gesagt haben, gar nicht existiert, dieses Segment, das so alles abbildet. Wir sehen, ich muss dazu sagen, das ist natürlich jetzt, weiß ich nicht, ob das super repräsentativ ist. Das war jetzt keine Studie mit 50.000 Menschen, wo wir sagen können, so diese Ergebnisse sind für alle migrantisierten Frauen in Deutschland relevant. Aber es ist eine interessante erste Datenlage.
Okay.
Also was ich sage mit Vorbehalt, gilt sicherlich nicht für alle Menschen, wie jede Studie und jedes Studienergebnis. Aber im Schnitt wurde sehr viel Aufmerksamkeit auch darauf gelegt, dass Anlageprodukte eigenen Werten entsprechen.
Ah, okay.
Dass ein persönlicher Kontakt wichtiger ist als jetzt eine Online-Beratung, Online-Bank, dass aber auch wahnsinnig viele Empfehlungen, so was mache ich denn jetzt, wie beschäftige ich mich damit, wo investiere ich vielleicht, eher aus dem sozialen Umfeld kam als aus Beratungsgesprächen, aus Gründen, auf die wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen. Und dass es für manche, nicht für alle, aber für manche ein Thema ist, dass man hauptsächlich in dem Bereich mit Männern zu tun hat und mit Männern konfrontiert ist, die, da kommen wir wieder zu meinem Beispiel von vorhin, nicht immer Frauen mit dem gleichen Respekt begegnen oder mit dem gleichen Vertrauen oder Zutrauen, dass Frauen sich auch in diese Materie einarbeiten können, wie sie das vielleicht bei Männern tun.
Okay. Was haben diese Frauen denn gesagt? Welche Barrieren gibt es für sie, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder mit Finanzprodukten auch auseinanderzusetzen?
Wir haben gehört, gelernt, dass es Sprachbarrieren gibt. Nicht wahnsinnig überraschend, dass das Thema finanzielle Bildung oder Vorbildung ein großes Thema ist, dass bestimmte Dinge im Herkunftsland vielleicht anders gehandhabt wurden, dass da vielleicht eine andere Priorisierung in der Finanzplanung passiert ist, als das bei uns so ist. Wahnsinnig viele Vorbehalte haben sie erfahren bei persönlicher Beratung, was nicht nur Geschlecht angeht, sondern hier eben auch Nationalität und Aussehen. Also auch da kommt wahnsinnig viel. Dürfen sie denn das Geld verwalten?
Crazy.
Haben sie denn Zugriff auf das Geld? Und dann zusätzlich noch die Komponente, dass Produkte oder Konditionen nicht wirklich auf die eigene Situation abgestimmt sind.
Mhm. Spielen bei diesen Frauen, die ihr befragt habt, Glaubenssätze eine Rolle? Also ich weiß ja, dass das ganze Thema Glaubenssätze eigentlich bei allen Menschen wichtig ist beim Thema Finanzen. Könnte mir das hier auch relevant vorstellen?
Ich glaube, grundsätzlich kann das sein, ist das definitiv so. Lass mich das korrigieren, grundsätzlich ist das so. Bei den Frauen, die wir befragt haben, war das nicht unbedingt so. Das kann damit zusammenhängen, dass wir in unseren Netzwerken, also wir haben mit ACI zusammengearbeitet, ACI Consulting, und mit vielen Menschen, die wir in unserem Futura-Netzwerk haben. Das sind also schon Menschen, die mit dem Thema Empowerment und Feminismus in Berührung gekommen sind in der Vergangenheit. Also es war auch eine offene Umfrage, es gab auch viele andere, aber ich glaube, an der Stelle sind wir wirklich nicht ganz repräsentativ, weil die Leute, mit denen wir arbeiten, sich auf diese Reise schon begangen haben.
Okay.
Das war das Deutsch. Und ich kann gar nicht mehr sprechen. Und das für sich selber schon bearbeitet hatten. Was eher rausgekommen ist, war das Thema Sicherheitsbedürfnis.
Ah.
Also wir sehen bei Frauen allgemein höheres Sicherheitsbedürfnis als bei Männern, wenn ich ganz, ganz pauschal mal kurz generalisieren darf. Und wenn wir dann von migrantisierten Personen sprechen, dann ist das teilweise kulturell, aber teilweise auch durch die Migration begründet. Und das ist was ich extrem gut nachvollziehen kann. Ich habe jetzt diesen Hintergrund nicht, aber ich komme aus einfachen, fast schon armen Verhältnissen. Und für mich ist Sicherheit viel, viel wichtiger als Status, also finanzielle Sicherheit ist viel wichtiger als Status. Oder jetzt hier, ich wohne in Frankfurt, ja, ich laufe fast einmal am Tag an irgendeiner Werbung von irgendeinem, also wirklich von Frankfurt, an so einer Werbung vorbei, wo irgend so ein Typ vor irgendeinem teuren Auto steht oder ne, eine teure Uhr an seinem Handgelenk hat und das heißt hier irgendwie, was wieder toll performt hat als Investment. Das geht so gar nicht an mich. Ja. Mich kriegst du mit. Hey, du wirst vielleicht doch mehr als 800 Euro Rente bekommen. Und das haben wir in der Umfrage da tatsächlich auch gesehen, ja.
Okay, spannend. Haben diese Frauen auch gesagt, was sie sich wünschen würden in Bezug auf Finanzbildung, Finanzberatung oder Finanzprodukte?
Ja, total. Sie haben sich gewünscht, dass mehr Beratung geschieht durch Frauen und Personen mit Migrationshintergrund. So auf Augenhöhe, dass man wirklich verstanden wird von der Person, die da mit einem spricht. Angebote für unterschiedliche Sprachen und Lebenssituationen. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Es gibt nicht die eine Frau, die eine 30-jährige Migrantin. Dass Frauen direkter angesprochen werden, also dass das Marketing, da sind wir wieder beim Luxusauto, vielleicht mehr auf diese Zielgruppe angepasst wird. Und es in Investments, ja, dass dann Fokus drauf gelegt wird, auf das Herkunftsland zum Beispiel oder auf Werte, die diese Personen haben. Dass es ein bisschen einfacher wird, niedrigschwelliger nenne ich das jetzt mal, wie der Zugang zur Finanzbildung überhaupt passieren kann.
Ja, voll spannend. Welche Zahlen fehlen denn vielleicht noch für Frauen mit Migrationsgeschichte in Bezug auf Finanzen? Ich habe ja im Intro schon mal den Gender Pay Gap genannt als Beispiel, den ich nicht kannte, wo ich mir auch bisher viel zu wenig Gedanken drüber gemacht habe, wie dramatisch der wahrscheinlich aussehen muss. Und du meintest ja auch, eure Studie ist auch eigentlich eher ein Start. Also was fehlt noch?
Total. Alles. Okay. Es fehlt wirklich alles. Du bist nicht die Einzige, die den, wir nennen ihn mal Gender Pay Gap für migrantisierte Personen, Gender Pay Gap für Transpersonen, Gender Pay Gap für Frauen mit Behinderung. Es gibt diese Daten einfach gar nicht. Es gibt den Equal Pay Day und da sind wir aber wieder bei vermutlich weißen Frauen oder zumindest deutschen Frauen, ohne jemals in ihrer Geschichte Migrationsgeschichte gehabt zu haben. Und er war dieses Jahr am 7. März. Und das ist nicht der Tag, an dem auch Transfrauen, nicht-binäre Personen, Frauen mit Behinderung, migrantisierte Frauen gleich viel verdienen wie Männer. Es fehlt alles. Es fehlt unheimlich viel Datenlage immer sowieso. Also auch der Gender Data Gap ist ja leider sehr real. Und da muss unglaublich viel Arbeit geleistet werden. Das ist unsere Studie, ich will die jetzt nicht kleinreden, das ist die erste Studie, die sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt in Deutschland. Das finde ich schon großartig und da freue ich mich drüber. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz kleiner Tropfen. Da gibt es noch wahnsinnig viele Bereiche, in die wir weiter vordringen müssen. Und es ist schade, dass es einfach nicht alleinstehend für sich eine Studie gibt, die sich nur mit dem Thema Transpersonen beschäftigt, nur mit dem Thema migrantisierte Frauen.
Auf jeden Fall. Du hast ja gerade auch gesagt, dass ein zweiter Schwerpunkt der Studie auf Transpersonen liegt, in Bezug auf ihre Finanzen und Geld. Und jetzt nochmal einmal auch vielleicht für den Hintergrund, trans heißt, dass das Geschlecht, das einem von außen zugeschrieben wird, nicht dem eigenen Empfinden und Erleben entspricht. Man fühlt sich zum Beispiel als Frau, wird aber von anderen Menschen als Mann zugeordnet. Was haben diese befragten Personen erzählt? Wie fühlt es sich an, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen oder auch in Beratungsgespräche bei Finanzinstitutionen zu gehen?
Ich mag ganz kurz ergänzen, dass Transfrauen sich nicht als Frauen fühlen, sondern
sind.
Frauen sind.
Ja, richtig.
Nicht-binäre Personen sind nicht-binäre Personen und Genderfluid-Personen. Es gibt natürlich sehr viele Spielweisen. Das ist das falsche Wort, ehrlich gesagt. Ich will das gar nicht so... Das kann ich so beschreiben. Es gibt Varianten, da ist man an einem Tag ein Mann, an einem anderen Tag ist man vielleicht gar nichts, fühlt sich überhaupt, ist gar keinem Geschlecht zugeordnet. Und das ist mir nur ganz wichtig, dass das alle zuhörenden Personen verinnerlichen. Das ist, hat mit Fühlen gar nichts zu tun, das ist einfach die Realität. Ne? Also das Geschlecht, das einem von außen zugeschrieben wird, entspricht nicht der Realität. Da wollte ich hin, auch wenn ich es kompliziert erklärt habe. Bitte schön berücksichtigen. Nein, ich finde das super, wenn das passiert, weil das oft natürlich ohne irgendeinen Hintergedanken passiert, sondern das ist einfach, wie wir das Thema im Hintergrund abgespeichert haben. Und das ist aber eine tolle Gelegenheit für alle, die zuhören, einen Lernmoment, einen Aha-Moment zu haben.
Und genau deshalb spreche ich mit dir, weil du das aufklären kannst.
Genau, du sagst... hast gefragt, welche Erfahrungen haben diese Personen mit dem Thema Finanzen gemacht. Auch hier, wie vorhin auch, der kurze Disclaimer, wir sprechen mit Menschen, also ich finde das wichtig, wir haben hier auch Interviews gemacht, statt nur die einfache Umfragemethode zu wählen, damit wir ein bisschen mehr ins Detail reingehen können. Und trotzdem wird das nicht repräsentativ sein für jede Transfrau in Deutschland. Gleichzeitig glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, überhaupt mal anzufangen, Daten zu erheben und diese Fragen zu stellen. Denn etwas, was ich zwar wusste, aber mir in dem Ausmaß nicht bewusst war, ist, dass manche Sachen schlicht unglaublich viel schwieriger sind. Zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja? Eine unserer Frauen, die wir befragt haben, hat uns erzählt, dass sie bei der BU, ein bisschen Fort Knox, ne, abgelehnt wurde, weil Depressionen im Rahmen einer Transition möglich sind. Und dass das so ist, ist jetzt nicht überraschend, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Aber dass es so ausgedrückt wird, ist ein Armutszeugnis. Denn die Depressionen haben mit der Transition überhaupt nichts zu tun. Das ist oft etwas, das Personen hilft, egal ob jetzt Transmänner oder Transfrauen, das ihnen einfach ermöglicht, das Leben zu leben, das sie für sich leben wollen. So, das ist einfach nur mal der Hintergrund. Das ist nichts Verwerfliches, damit können wir uns, glaube ich, alle identifizieren. Und die Depressionen entstehen durch Diskriminierung in der Gesellschaft. Die Depressionen entstehen dadurch, dass Transpersonen anders behandelt werden, dass sie ein viel höheres Risiko haben, Opfer von Gewalt zu werden. Das hat mit der Transition wirklich überhaupt nichts zu tun. Und das so als Begründung rauszuhauen, finde ich schon ein bisschen krass.
Auf jeden Fall.
Die eigentliche Begründung ist, dass viele Krankenversicherungen bis heute verpflichtend fordern, dass eine Psychotherapie von 12 bis 18 Monaten Dauer gemacht werden muss, bevor sie Kosten für geschlechtsangleichende Behandlung übernehmen. Und wir wissen, dass BUs ja sowieso Probleme mit Therapien haben. Das ist irgendwie was ganz, ganz Schlechtes.
Ja.
Das gilt also auch für Cis-Menschen. Wenn man eine Therapie gemacht hat, ich glaube, es sind 3 oder 5 Jahre, ist man erstmal raus für die BU. Das muss man vorher wissen. Das heißt nicht, dass man das nicht machen sollte, aber das ist so noch ein Stolperstein mehr, den wir Transpersonen an der Stelle in den Weg legen, wenn es darum geht, sich abzusichern. Dann ist natürlich eine Angst vor Diskriminierung da. Auch hier das Gefühl, wieder nicht ernst genommen zu werden, mangelnder Respekt, Mikroaggression. Also es ist einfach unglaublich respektvoll, verletzt, es ist beleidigend, eine Transperson mit dem falschen Geschlecht anzusprechen. Oder mit einem Namen, den sie abgelegt haben. Und dann gilt das jetzt nicht nur für Transpersonen, das gilt auch für nicht-binäre Personen. Da explodiert ja der Bankcomputer in Deutschland.
Mhm.
Sehr schwierig. Es gibt sehr wenige, die es hinkriegen, gar keine Anrede drin zu haben. Also wenn wir jetzt über automatische Briefe und solche Geschichten sprechen. Und das ist extrem schade, weil es ist eigentlich ziemlich leicht. Also natürlich muss man Personen identifizieren und nicht jede Person plant eine Transition oder hat sie schon hinter sich, das ist in Ordnung, dann steht halt im Ausweisdokument, was da drin steht. Das kann man aufnehmen im System und gleichzeitig kann man hinterlegen und die Person möchte aber mit diesem Namen angesprochen werden oder wünscht diese Anrede. Das ist so popelig einfach, das ist mir ein Rätsel, warum das schwierig ist.
Auf jeden Fall, darüber habe ich auch in der zweiten Podcast-Folge von diesem Podcast gesprochen mit Christine Nagel, die mal erklärt hat, wie komplex, wenn man es jetzt Female Finance bezeichnen möchte, dieses Thema überhaupt ist, weil viele Banken eben mit Third-Party-Applikationen arbeiten und die halt definitiv nur binäre Geschlechtsauswahlen zulassen. Das heißt, da können BankberaterInnen, selbst wenn sie wollten, könnten sie gar keine anderen Pronomen auswählen als die, die halt eingestellt sind. Und das zeigt einfach, wie tiefgreifend und krass dieses Problem ist.
Komplett. Und wie wenig die Bereitschaft, da was zu tun. Also meinetwegen muss man nicht jedes, also ich habe da überhaupt gar keinen Stake drin. Ne? Ich darf da eigentlich zu dem Thema mich nicht äußern. Ich glaube nicht, dass es nicht-binären und Transpersonen wichtig ist, aus den Gesprächen, die ich führe, dass jedes Pronomen abgebildet ist. Aber Mann, Frau und gar kein Geschlecht sollte wirklich für alle ganz einfach umsetzbar sein. Besonders, wenn wir uns überlegen, dass Banken ja viel auch mit Tech-Dienstleistern zusammenarbeiten. Das finde ich schon, das ist erschütternd.
Auf jeden Fall, definitiv. Wir haben jetzt ja, glaube ich, relativ viele Probleme aufgezeigt und Diskriminierungen und Herausforderungen. Gibt es positive Beispiele von Banken, Finanzdienstleistern und so weiter aus anderen Ländern, die das vielleicht schon besser machen, die man sich vielleicht auch mal angucken kann?
Das kann man auf jeden Fall. Also in Deutschland sehen wir gerade so im Fintech-Bereich wir sehen mehr Ausnahmen als Nicht-Ausnahmen. Wie rum? Ich kriege wieder keinen Satz raus. Wir sehen im Fintech-Bereich weniger Ausnahmen als Nicht-Ausnahmen, aber immerhin noch mehr als im Banking. In Deutschland ist da ganz klar Vitamins zu nennen, die den Fokus legen nicht nur auf Frauen, sondern auch auf queere Personen und einfach den Zugang zu finanzieller Bildung und finanzieller Unabhängigkeit für alle Menschen ermöglichen wollen. Insbesondere aber halt für Menschen und Personengruppen, die viel marginalisiert wurden in der Vergangenheit. Ich bringe jetzt aber ein Beispiel, mit dem, glaube ich, keiner rechnet. Libanon.
Okay.
Es gibt die BLC Bank in Libanon, im Libanon, die hat 2014, glaube ich, eine Analyse gemacht, so von ihrem Portfolio und haben gemerkt, ist ja krass mit den Frauen, ne? Da hochprofitable Kundensegment und auch total geringes Risiko. Ist echt interessant. Also damals noch eine sehr kleiner Teil des Businesses, aber bereits hochprofitabel, extrem geringes Risiko. Und der Markt in Libanon damals extrem stagniert, der finanzielle Markt. Frauen waren Inhaberinnen von über einem Drittel der kleinen und mittelständischen Unternehmen im Libanon, aber nur zu 5% Kreditnehmerinnen für geschäftliche Zwecke. Und da haben die sich gedacht, da ist doch noch Luft nach oben. Und dann haben die Interviews geführt mit Frauen, Analysen durchgeführt und haben verschiedene Anpassungen vorgenommen, zum Beispiel sowas wie Geschäftszeiten. Ja? Die Frauen in Libanon hatten einfach sehr eingeschränkte Zeiten, in denen sie überhaupt mal für solche Sachen irgendwie Zeit aufwenden konnten, weil dann war halt das Geschäft zu führen, dann war zu Hause was zu machen. Und die haben also gebraucht andere beziehungsweise längere Öffnungszeiten, mehr Locations in verschiedenen, also lokaler an den Frauen dran, einfachere Antragsprozesse. Die BLC Bank hat gelernt, dass Frauen ein Problem damit haben, wenn Banker sich von oben herab respektlos behandeln.
Erstaunlich.
Das Thema scheint sich, ja, nicht wahr? War für sie wirklich ein Learning? Mussten sich jetzt fragen, ob das ein Learning hätte sein müssen. Aber sie haben halt einfach was gemacht. Sie haben mehrfach ihr gesamtes Personal trainiert. Sie haben auch mehr Frauen eingestellt, weil sie gemerkt haben, wenn da mehr Frauen da sind, dann verstehen wir auch ein bisschen mehr die Bedürfnisse der Frauen. Und da sagt dann nochmal jemand, hey, Moment, dieses Produkt vielleicht noch nicht ganz so geil. Und haben auch in der Außenwirkung was gemacht. Die haben Probleme, die Frauen mit Banking und Finanzinstituten haben, auf sehr humorvolle Art und Weise überspitzt in Videosketches dargestellt.
Sehr cool.
Und das ist natürlich, das klingt jetzt alles so wie, ja klar, das macht man halt, ne, wenn man so irgendwie als Marke mehr Awareness schaffen möchte oder sich ein neues Kundensegment irgendwie erschließen möchte. Das stimmt. Aber viele Banken, auch hier in Deutschland, verstecken sich hinter so angeblich genderneutralen Angeboten, kennen einfach ihre Kundinnen an der Stelle nicht so richtig. Mhm. So ein wenig überraschend, BLC ist die Bank der Wahl für die meisten Frauen geworden im Land, haben viel mehr Kundinnen gewonnen, aber auch mehr Kundinnen. Die Kundinnen haben weitaus mehr und höhere Kredite abgeschlossen, zu einer weiterhin extrem niedrigen Default Rate. Und es ist natürlich für die Bank komplettes Win-Win.
Voll. Ja. Total spannend. Was können wir alle, die ja irgendwie auch KundInnen sind von diesen Banken oder Finanzdienstleistern, was können wir dafür tun, dass alle Personen mitgedacht werden bei Finanzprodukten und Finanzberatung und Finanzbildung? Hast du da Ideen?
Ja, also ich glaube, Nummer eins ist, dass es schön, wenn wir es mitdenken. Noch schöner wäre es, wir würden sie einfach einstellen.
Sehr gut.
In die Unternehmen, in denen wir solche Produkte anbieten oder uns überlegen, Produkte auch für andere Zielgruppen anzubieten. Damit ist es nicht getan. Wir müssen sie auch promoten, also wir müssen befördern. Wir müssen ihnen zuhören. Wir müssen vielleicht auch einfach mal Fragen stellen. Das würde schon rein gesellschaftlich extrem helfen. Für die Unternehmen sind es Themen, die sich daraus ableiten, ne? Maßgeschneiderte Finanzprodukte, Vermittlung von Finanzwissen, ganz, ganz früh schon. Also in der Schule, ich verstehe nicht, warum ich nicht in der Schule gelernt habe, keine Ahnung, wie ein ETF funktioniert.
Voll,
wir haben natürlich
ja.
Zins- und Zinseszinsberechnung in Mathe gelernt, aber warum das mal für mich wichtig sein könnte, das hat mir niemand erklärt oder ich habe es nicht verstanden. Und natürlich ganz, ganz groß ein besseres digitales Angebot.
Okay.
Kann in Deutschland einfach nicht nachvollziehen. Ich glaube, es war vor 2 Jahren, da gab es eine Studie oder gab es so ein Think Tank. Für 4 Tage haben sich Menschen einer Bank, ich sage jetzt keinen Namen, zusammengetan und sind dann nach 4 Tagen, 80 Menschen, rausgekommen mit so einem Pamphlet. Das hatte natürlich sehr viele Seiten, aber im Grunde waren so die Key Outcomes. Also gerade so für Frauen, ja, da müsste man halt das Marketing besser zuschneiden, dass das passt auf die Bedürfnisse von Frauen. Und WLAN in allen Filialen. So. Ich will gar keine Filialen gehen. Und viele andere Personen wollen das auch nicht. Ein digitales Angebot ermöglicht halt auch an der Stelle barrierefreie Zugänge. Mhm. Also wenn ich eine Website habe, dann kann ich mir die auch von einem Sprachausleser vorlesen lassen. Und ich habe verschiedenste Möglichkeiten, das in meine Zeit so reinzupressen, leider manchmal. Ich kann das dann machen, wenn ich das machen möchte.
Mhm.
Ich kann das mit einfachsten Erweiterungen von Browsern in andere Sprachen übersetzen lassen. Also wenn wir jetzt nicht nur von Transpersonen sprechen, sondern wir sind wieder bei migrantisierten Menschen oder überhaupt einfach bei Menschen, die weiße, deutsche Frau, verheiratet, 2 Kinder, ist. Und das schaffen wir über Technologie. Da sind wir halt nur leider immer noch ein bisschen hinten dran.
Auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du schon eine Aktivistin bist in diesem Thema und dass du so viel Wissen zusammenträgst und dir Zeit nimmst, das zu vermitteln und dass du Zeit hattest für dieses Interviewgespräch. Tausend Dank, Alex.
Danke dir.
Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat das Hören des Gesprächs genauso viel Freude gemacht, wie mir das Aufnehmen. Dies ist ja noch ein ganz kleiner und junger Podcast, deshalb würde ich mich wahnsinnig über Bewertungen und Kommentare auf Spotify, iTunes und Co. freuen, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Tausend Dank euch und bis zur nächsten Folge.